Leute, Pittys Podcast ist wieder am Start, der Pitti ist wieder da und heute wird's gruselig. Man kennt den Song, das ist der klassische Halloween-Song und ich nehme heute auch an Halloween auf, deswegen lasst es uns schaudern. Und wunderbar dieser Lacher am Schluss, natürlich von Vincent Price, der Meister des Horrorfilms, einer der coolsten Gruselfilm-Schauspieler jemals und natürlich alles, was mit Dr. Fibes zu tun hat, das wir früher immer sehr gern gesehen haben. Ein paar Grüße gehen raus an den Volker und an den Matthias 1 natürlich auch, die gern diese Filme angeschaut haben. Das Schreckenskabinett des Dr. Fibes und so weiter. Wunderbar. Vincent Price, der hier dann auch dafür gewonnen werden konnte, diesen Einsprecher da im Thriller-Song zu machen. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ihr wisst ja auch, dass ich wirklich kein Michael Jackson-Fan bin, aber das ist natürlich schon ein cooler Song. Ein ziemlich perfekter Pop-Song, muss man sagen, und auch wie das Video dazu gemacht ist. Das Video ist ja im Prinzip ein Horrorfilm. Das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Deswegen habe ich mal gedacht, machen wir heute mal ein bisschen Horror. Alles, was gruselt, alles, was schaurig ist, alles, was in die Abgründe des Menschen und auch natürlich nicht nur des Menschen, sondern aller möglichen Kreaturen, die man sich so vorstellt, Einzug hält. Das soll heute ein bisschen vorkommen. Natürlich ganz viel Musik, der Pitti ist ja heute wieder allein. Und ich werde also nicht nur Klassiker wie Thriller hier anspielen, weil das kennt nun mal jeder, aber ihr wisst ja, wie immer könnt ihr auch hier die Spotify-Liste anklicken, die ich in den Shownotes verlinke und die Songs in Gänze anhören. Ich werde auch nicht alle spielen können, die ich mir auf die Liste gepackt habe. Dazu ist es zu lang, da könnte man natürlich auch wieder mehrere Specials draus machen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass natürlich vieles ein bisschen Hand in Hand geht. Ich habe schon mal ein Killer-Special gemacht. Da kommt heute auch ein bisschen was draus vor. Natürlich Horror, Töten, Morden und so weiter hat natürlich miteinander zu tun. Genauso wie Angst. Aber Angst soll nochmal ein spezielles, gesondertes Thema werden, weil das ist natürlich auch ein ganz prädestiniertes, kommt aber irgendwann später. Ihr wisst ja, ich habe nur ein paar tausend Folgen vor mir. Deswegen da hat das Ganze noch ein bisschen Zeit. Aber heute mal Horror, Grusel, Schauer. Wo kommt's her? Natürlich aus dem Lateinischen. Das Wort heißt tatsächlich Schauder, Grausen und Entsetzen. Und das ist ja bei uns seit Jahrhunderten, eigentlich seit Jahrtausenden, spekulative Fiktion. Also alles, was man sich überlegt, was man vielleicht, wovor man Ängste hat, die werden dann natürlich auch gerne als Metapher für überhaupt Ängste einer Gesellschaft interpretiert. Dazu gibt's dann früher Bücher, jetzt Filme, natürlich Serien, Spiele, Computerspiele, Zockergames, was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube, die meisten von uns sind natürlich geprägt von Horrorfilmen. Und boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue gern ab und zu mal einen Horrorfilm, aber nicht zu oft, weil ich echt oft zu viel Schiss da habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es gibt natürlich ein paar absolute Klassiker, die heute auch erwähnt werden und die erwähnt werden müssen, das ist klar. Aber es gibt so ein paar Filme, wo ich sage, nee, das ist mir zu viel, das möchte ich gar nicht sehen. Ja, also es gibt ja hier so, fällt mir gerade auf, sowas wie Hostel oder so, wo man weiß, man kennt ja die Geschichte, da kommen irgendwie Leute in so ein Hostel und die werden dann von komplett zerstückelt und so, sowas mag ich gar nicht sehen. Also das, boah, habe ich keinen Bock drauf, ne? Also reicht mir allein der Gedanke da dran. Ja? Und dann wieder die anderen Sachen, die es dann ein bisschen lustig machen, sowas wie die Monster AG, Monster Incorporated und so, wo man tatsächlich dann computeranimierte Filme draus gemacht hat. Das ist schon auch cool. Ja? Aber wie gesagt, es geht heute vor allem um Musik, die mit Grusel und Horror zu tun hat. Und da gibt's ganz viele Bands und es gibt auch ganz viele Bands, die ihre Songs dann für Filme zur Verfügung gestellt haben. Aber ich möchte mal anfangen mit einer Band, von der ich jetzt behaupte, dass die meisten Leute wirklich nur einen Song kennen. Und das ist ein bisschen zu wenig, muss man sagen. Und zwar ist es die Band Blue Oyster Cult. Und jeder kennt den Song Don't Fear the Reaper. Ja, also das ist praktisch der einzige große Hit, den die hatten. Aber die Band gibt's noch. Und die werden immer wieder genannt als eine der wegweisenden Bands für ganz viele andere Künstler. Also viele Heavy-Metal-Bands beziehen sich auf Blue Oyster Cult. Jetzt hört sich das eigentlich überhaupt nicht so hart an, was die machen. Aber das ist, ich weiß auch nicht, ich glaube, den Inhalt der Lieder, die so ein bisschen transportieren, immer ein bisschen das Okkulte, das kommt ja auch schon im Namen vor, Blue Oyster Cult. Das hat irgendwie Leute inspiriert, da noch ein bisschen härtere Musik draus zu machen. Also die wurden 1967 gegründet, sind wie gesagt immer noch am Start. Der Eric Bloom und der Donald Bogdarma Rosa, die sind also Gründungsmitglieder und immer noch dabei. Dann sind natürlich auch schon welche gestorben. Es gibt zahllose ehemalige Mitglieder, aber die haben tatsächlich auch im Jahr 2024 noch ein neues Album gemacht. Das heißt dann auch gleich mal Ghost Stories. Ja, also alles so ein bisschen immer in der Schwebe. The Symbol Remains heißt ein Album. The Curse of the Hidden Mirror heißt ein Album. The Revolution by Night. The Fire of Unknown Origin und so weiter. Also alles so ein bisschen, ja, Okkultes, Abgründiges. Das Logo ist auch ganz cool. Das ist irgendwie ein Kreuz mit einem Fragezeichen in der Mitte. Also die haben ganz viel mit diesem, ja, Okkulten, wie es dann auch Black Sabbath, Husker Du, Sonic Youth, die beziehen sich alle drauf. Ganz viele Science-Fiction-Filme haben irgendwas mit Blue Oyster Cult Songs zu tun. Und deswegen habe ich jetzt mal einen rausgesucht. Im Deutschen sagen wir Nosferatu, zu diesem Wesen, das auch so ein Vampirwesen ist. Die Blue Oyster Cult Jungs nennen ihn Nosferatu. Ja, keine Ahnung, da kommt auch hier Deutschland vor. Das ist in den Bergen in Deutschland irgendwo da losging. Blue Oyster Cult. Können wir sagen, was soll denn das mit Heavy Metal zu tun haben? Ja, aber passt mal ein bisschen auf, ist echt cool. Deep in the heart of Germany. Stammt aus dem Gedicht Imaginos des Managers Sandy Perlman. Dieses Gedicht wurde 1988 in dem Album Imaginos wieder aufgegriffen. In dem Gedicht war Blue Oyster Cult eine Gruppe von Aliens, welche die Geschichte der Erde beeinflussen wollten. Ja, okay, also Logo kommt dann auch auf allen Platten, Alben irgendwie vor. Jetzt kommt dann gleich so ein bisschen ein Progressive Rock Teil, wo man dann schon weiß, das hat was mit Metal zu tun. Nochmal der Refrain. Jetzt wird auch die Stimme ein bisschen härter. Am Anfang klingt er ein wenig wie Neil Young, finde ich, aber saugeil. Und Und auch Metallica sind große Fans von Blue Oyster Cult und haben auf dem wirklich saugeilen Coveralbum Garage Incorporated den Song Astronomy aufgenommen. Und das muss man ja auch wieder sagen, Mensch, jedes Mal, der Axel hat es auch schon gesagt, das ist wieder die Metallica-Diskussion und so weiter. Aber wenn man eins extrem positiv bei Metallica immer erwähnen kann, ist, dass sie ihren Erfolg auch in den Dienst von anderen Bands gestellt haben und gesagt haben, Mensch, wir verdienen jetzt so viel Kohle und jetzt werden wir mal unseren Vorbildern huldigen. Und wir wissen auch, wenn sich ein Album von uns, wenn das ein Nummer 1 Hit wird, dann kriegen die, wenn wir deren Song spielen, auch ein bisschen Kohle und Tantiemen. Und es gibt einige Bands, die immer noch davon zehren, dass die eben auf diesem Metallica-Album Garage Incorporated dabei sind. Ja, also deswegen cool. Ja, Nosferatu von Blue Oyster Cult. Ja, das ist dann tatsächlich immer mal wieder so, dass eine Band auftaucht, die ich überhaupt noch nie erwähnt habe. Ich sehe das bloß immer, wenn ich mal durch so ein Metal-Album blätter, dass die immer noch hier auf Tour sind und immer noch ganz groß geschätzt sind und so. Und dann, ach, da denkt man sich immer, es kann ja nicht sein, dass sie bloß den einen Song kennen. Und dann, ja, gibt's ja auch das Schöne, gehe ich auf den Streaming-Dienst meiner Wahl und gibt es mal ein und schaue, dass ich ein paar Songs von denen höre. Und ja, ist cool, ja. Blue Oyster Cult. Erinnert mich trotzdem immer an die Blue Oyster Bar aus Otto-Film. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Naja, also Blue Oyster Cult, sehr schön. Finde ich auch einen coolen Song. Haben aber auch, muss man jetzt auch sagen, 24 Millionen Platten verkauft, davon 7 Millionen in den USA. Also die können auch davon leben, von dem Zeug, muss man sagen. Eine Band, bei der es ein bisschen schwieriger war, damit davon zu leben, die aber trotzdem als eine der ganz großen, ja, Punk-Rockabilly-Psychobilly-Bands überhaupt gilt, ist The Cramps. Und The Cramps haben auch ein paar Songs gemacht über, ja, über Horror, über Grusel, über alles Böse. Die gibt's nicht mehr, weil der ja, das Mastermind dieser Band, Eric Perkheiser alias Lux Interior, im Jahr 2009 gestorben ist. Und ja, die Ehefrau von ihm, die war auch mit dabei, die hat dann auch die Band irgendwie mit ihm zusammen begraben. Die Band wurde gegründet 1976 und wurde eben dann mit dem Tod von dem Mastermind aufgelöst 2009. Sind, glaube ich, eine Band, die auch großen Kultstatus genießt, und die haben einen Song gemacht, das hat jetzt auch wieder was mit einem Film zu tun, nämlich mit Der Fliege, wenn das jemand kennt, auch ein Film, der, glaube ich, von dem es ganz viele Remakes gibt, und der, oh, auch so einer ist, der mir voll in Erinnerung bleibt, wo da dieser Wissenschaftler in diese eine Kabine da reingeht und sich, glaube ich, transformieren will, und aus Versehen kommt da eine Fliege in diese Kabine und er wird im Laufe der Zeit zur Fliege und nimmt deren Körper auch an. Das ist ja halt, boah, auch eine ganz irre Geschichte. Und ich finde auch, dass solche Filme oft in dem Original, in diesen Schwarz-Weiß-Uralt-Dingern, manchmal noch irgendwie effektiver, noch gruseliger und noch brutaler sind. Also deswegen, The Fly heißt der Film und der Song von den Cramps heißt Human Fly. The Cramps. Hammergeil. Da hört man schon diesen Rockabilly-Einfluss, ne?
We'll be right back. is 96, as I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare.
Right. Iron, wie geil. Ja, also die erste EP heißt auch Gravest Hits, ja, also ein kleines Wortspiel mit Grave und Böse und Grab und aber Greatest Hits kennt man ja auch. Ja, und dann natürlich auch Sachen, das letzte Album mit unveröffentlichten Demo-Aufnahmen hieß How to Make a Monster. Ja, Stay Sick heißt ein Album. Look Mom, No Head. Schau mal, Mama, ich habe keinen Kopf mehr. Also richtig geil. Also die haben sich das wohl hier mit zum Konzept gemacht, ein bisschen hier so Grusel zu vertonen. Und die Stimme von dem Typen ist natürlich auch so, dass sie extrem dazu passt. Ich muss schnell erwähnen, wie die Singles hießen, waren alle irgendwie im UK irgendwie Platz 68, 66, 78, aber die erste Single hieß Can Your Pussy Do The Dog, zweite What's Inside A Girl, dann Bikini Girls With Machine Guns, All Women Are Bad, Creatures From Black Leather Lagoon and Ultra Twist. So hießen die Singles. Ne, das ist doch schon mal geil. Ja? Also, The Cramps. Die, ja, natürlich. Wie gesagt, das ist eher Kultstatus. Ich glaube jetzt nicht, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die die Cramps live gesehen haben. Und jedenfalls nicht viele Leute, die ich kenne. Aber ist ja geil. Ja? The Cramps, Human Fly. Ja, und diese Geschichte, ja, wo man dann wo der Typ zur Fliege wird und wo der dann, wo der einem die Hand bricht auch und wo dann, wo seine Freundin ganz erstaunt ist, was da plötzlich mit dem ist und was der für Kräfte entwickelt, wie er dann plötzlich die Wände hochgehen kann und irgendwann wird es ja so schlimm, dass er dann aber auch getötet werden möchte, weil das Leben so keinen Sinn mehr ergibt. Ja. Also heiße Geschichte, The Fly. Die Fliege. Ja, und wer ist der Großmeister des Grusels, des Horrors, des Schockens? Ist natürlich Alice Cooper. Und jetzt muss natürlich, das ist ja, also wahnsinnig, macht er hier die 205. Folge. Und Alice Cooper ist zwar vorgekommen, aber noch nicht so richtig hier erwähnt worden. Auf jeden Fall kommt er heute in der Rätselfrage auch mal dran, weil das muss ja auch sein. Alice Cooper ist natürlich eine absolute Kultfigur, saugeil. Unglaublich produktiv auch. Zu viel soll ich ja nicht verraten. Wir wissen aber, dass die Live-Shows natürlich ein absolutes Bringer sind. Ich habe ihn leider nie live gesehen. Ich kenne aber Leute, die ihn live gesehen haben und echt begeistert waren. Interessant ist auch bei Alice Cooper, dass er, abgesehen von dem Image, das er hat, war anscheinend extrem treue Seele ist, seit Jahrzehnten mit seiner Frau irgendwie zusammen ist, eigentlich überhaupt keine persönlichen Skandale jemals hatte. Und das ist schon mal interessant. Und hinzu kommt auch, dass er wohl ein extrem kluger, belesener, gebildeter Mensch sein soll. Ja, also Alice Cooper, er kommt da immer mal wieder irgendwie in Talkshows vor und so. Hatte auch Probleme, weil er Alkoholiker war, hat sich aber dann da wieder rausgezogen, ist anscheinend jetzt trocken und ja, also cooler Typ. Also er ist seit 1976 mit der Pastorentochter und Ballerina Cheryl Goddard verheiratet. Die drei haben drei Kinder. Aber das ist ja Wahnsinn. Also solche Geschichten sind immer, weil die halt im Rock so selten sind, deswegen für mich extrem erwähnenswert. Und Alice Cooper ist, glaube ich, ja, das kann man sagen, wohl einer der coolsten überhaupt. Und das finde ich immer schade. Was kennt man? Schools Out und Poison. Ja, das kann nicht reichen. Und aber bei Alice Cooper, da bin ich schon auch so, dass ich mir immer mal Sachen anhöre. Ich hätte nicht ganze Alben und so, aber immer mal Best-of oder Zusammenstellung, weil das einfach coole Sachen sind. Und deswegen heute auch ein paar lustige Fakten in der Rätselfrage. Auch lustig, als ich vorhin ein bisschen recherchiert habe für die Rätselfrage. Es gibt eine Seite, da geht es eigentlich nur um Gerüchte und spaßige, gruselige, horrormäßige Nachrichten zu Alice Cooper. Und da kannst du nach dem Alphabet anklicken, was du alles über Alice Cooper an Gerüchten und vielleicht auch tatsächlichen Fakten finden willst oder so. Also das ist eine Figur, die sehr viel erschlossen ist, sagen wir es mal so. Im Internet, ja. Und jetzt hier ein Song auch über einen Gruselfilm, eine Gruselfilmfigur, Dwight Fry, The Ballad of Dwight Fry, Alice Cooper. Und da auch, das geht so ganz schön los. Und dann kommt aber jetzt gleich, werdet ihr hören, eine Kinderstimme. Kommt er dann, aber irgendwie verändert der Dwight Fry. Ist schon geil, dieses Gruselzeug. Passiert in diesen zwei Wochen, in denen er weg war, oder war er länger weg, und er hat viel Gewicht verloren und ist natürlich eine irre Figur jetzt. Sieht eben auf Dwight Fry, der einer der berühmtesten Schauspieler war, was der ja in einigen Vampirfilmen auch mitgemacht hat. Und ja, das Lied ist aus der Sicht eines Psychopathen, was somit eher auf die Rollen, auf die Persönlichkeit von Dwight Fry abzielt. Und in seiner Bühnenshow präsentiert Alice Cooper diesen Song bis heute in einer Zwangsjacke. Gegen Ende des Songs kann er sich aus dieser befreien und tötet seine Aufseherin. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass tatsächlich Alice Cooper diesen Song in einer Zwangsjacke eingesungen hat. Sehr geil. I've gotta get out of here. I gotta get out of here. Vielleicht geht sowas auch nur, wenn man tatsächlich in so einer Situation sich befindet. Ist total irre. Ja, saugeil. Alice Cooper. Ja, Hammer. Also, das ist schon toll. Ja, und ja, ich glaube, es hat auch nichts von seiner Faszination verloren, obwohl der Song natürlich auch schon alt ist. Ja, also 1971, haha, der ist so alt wie ich, der Song. Ja, aber der Alice Cooper, wie gesagt, ist immer noch am Start irgendwie und ist immer noch hoch respektiert und die Leute finden den irgendwie cool. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Quellen für diese Songs. Ja, das ist schon so, dass viel mit Büchern zu tun hat. Auch vorhin habe ich Metallica erwähnt und natürlich muss man da auf H.P. Lovecraft kommen, der Metallica ja extrem beeinflusst hat. Ein Schriftsteller aus Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, den die gelesen haben und über dessen Geschichten, The Call of Cthulhu und so weiter, Songs gemacht haben. Aber es geht natürlich auch weit zurück in der Literatur. Werwolf-Geschichten nach um 1000. Es gibt auch schon eher Sachen. Ich glaube, es hat immer auch mit den Ängsten der Menschen zu tun, dass man sich dann irgendwelche Geschichten einfallen lässt. Ja, der Doppelgänger, dann immer sowas wie Schizophrenie, das war noch nicht erforscht. Dann hat man da Dinge gesucht. Der E.T.A. Hoffmann hat da was geschrieben drüber. Und die Blütezeit des Horrorromans ist natürlich des 19. Jahrhunderts. Jahrhundert, wenn es also um die 1850 rum losging mit den Horrorromanen, vornehmlich auch aus England, wenn hier die Vampirgeschichten, Dracula und Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson und Mary Shelley und so weiter geschrieben wurden und natürlich auch die echt geilen Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe, der sich auch mit den Abgründen der Menschen beschäftigt hat. Und da muss man ja auch immer wieder darauf verweisen, wenn man sagt, es gab keine Filme, es gab vielleicht Theater. Theater konnte aber auch nicht jeder hingehen. Es gab Bücher konnte auch nicht jeder lesen, aber man hat sich diese Geschichten dann immer wieder erzählt. Und so ist es dann immer weitergegangen. Ja? Bram Stokers Dracula und so weiter. Es ist natürlich klar, dass diese Geschichten, diese Vampirgeschichten eigentlich bis heute, ja, also jetzt ist ebbt's wieder mal ein bisschen ab, aber es gab ja diese bis zum Morgengrauen, bis zum Abwinken und so weiter, diese Serie von Büchern da vor so 10, 20 Jahren, die verschlungen wurden von den Leuten. Ja, natürlich auch Victor Hugo, der Glöckner von Notre Dame, dann Washington Irving aus Amerika wieder, The Legend of Sleepy Hollow, wurde auch ziemlich gut verfilmt, finde ich. Also dann Gebrüder Grimm, Hänsel und Gretel ist auch eine gruselige Geschichte. Ja, Frankenstein von Mary Shelley habe ich schon genannt. Also das war so die Blütezeit der sogenannten Gothic Novels und Gothic Geschichten, Gothic Stories, die Leute fasziniert haben. Und die Leute haben es, wie gesagt, gelesen oder haben sich diese Geschichten immer wieder weiter erzählt. Und das ist schon toll. Ja. Und es geht natürlich dann, wer ist der größte Gothic Novel Autor heutzutage, würde man wohl sagen, Stephen King. Ja, mit keine Ahnung, wie vielen Büchern, die der geschrieben hat. Und vielleicht ja mit das bekannteste Ding ist natürlich Ace. Ja, das also ganz viele Leute irgendwie interessant finden. Boah, da wird es mir auch schon zu gruselig. Ich habe dieses neue Ding schon gar nicht mehr gesehen. Also, boah, ja. Gar nicht so meins. Na gut, jetzt gehen wir mal nach den Büchern, die ich gerade erwähnt habe, gleich zu den Filmen über. Aber natürlich muss eine absolut geile Kultband jetzt auch vorkommen. Natürlich sind es die Ramones und die haben einen Song über das Kettensägen-Massaker gemacht. Der Song heißt Chainsaw, The Ramones. Oh, da hört man so die Säge. Texas Chainsaw Massacre und ja, leider muss ich schon wieder eine kleine Anekdote aus der Schule erzählen. Letzte Woche gehe ich in den Unterricht und sitzt da ein Mädchen mit einem Ramones-T-Shirt und ich sage, wow, voll cool, Ramones, magst du die? Nein, kenne ich nicht. Das ist, aber jetzt mag ich der Person natürlich überhaupt nicht ankreiden. Es liegt aber auch daran, dass diese Bilder und das Logo der Ramones so extrem cool ausschauen, dass das natürlich Modefirmen für sich entdeckt haben. Zum Beispiel eben H&M, braucht keine Angst haben, ich krieg da keine Kohle von denen. Und da habe ich gesagt, so Leute, das gibt's nicht, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier Ramones-Songs hören. War aber kein großer Ankommer, muss man sagen. Trotzdem, also das wisst ihr, glaube ich, wenn ihr mir zuhört, ich liebe die Ramones, ja, absolut. Und es ist wirklich alles. Es ist der Stil, es sind die Songs, es sind die Herangehensweise, die Attitüde, aber es ist natürlich auch schon, wie die sich präsentiert haben. Ich glaube, die hatten früher nicht gedacht, bis zu ihrer Auflösung, dass es so eine extreme Kultband wären und dass es ja auch immer im Jahr 2024, wo die alle schon längst tot sind, dass immer noch Leute deren Logo mit sich tragen, T-Shirts haben, Taschen haben und so weiter, was einfach unglaublich cool ist, das Ganze, ja, und deswegen muss man natürlich aber dann bitte auch die Songs sich anhören. Oh no, oh yeah. Einfach geil. Ja, auch der Sound ist saugeil. Also die Ramones sind für immer geil. Ja, aber schon oft genug erwähnt. Deswegen bleibe ich aber dann trotzdem mal in diesem Genre, weil das ist auch immer was ich interessant finde. Jetzt muss man eins sagen, die Ramones haben sich natürlich nicht groß weiterentwickelt. Das war auch deren Konzept. Die haben diesen Punkrock gemacht. Der war immer sehr ähnlich. Die Texte sind sehr kurz. Die sind teilweise sehr lustig. Was sie aber gemacht haben, sie haben eine Mischung aus sehr melodiösen Songs mit diesem Punkrock zustande gebracht. Das wollten die auch. Die wollten auch, haben sich beeinflussen lassen, auch von den Beatles, von den Ronettes und so, von solchen extremen Popgruppen und haben halt das mit dem Punk vermischt, das Ganze, und das ist sehr gut. Aber es ist natürlich auch sehr gleichbleibend. Eine Band, die es versucht hat, den Punkrock auf der anderen Seite des Ozeans, nämlich in England, ein bisschen zu verfeinern und mit anderen Stilen in Verbindung zu bringen, waren The Clash. Und das sieht man in dem nächsten Song, in dem es um Zombies geht, The City of the Dead. Merkt man das, dass die normale Gitarren-Kombo The Clash was gemacht hat? Sie hat nämlich ein Saxophon mit dazu genommen und das da mit in den Sound eingebaut. Und das ist das Geile an The Clash. Also ich liebe The Clash genauso wie die Ramones. Ich glaube, die Ramones sind ein bisschen cooler, aber The Clash haben halt, jetzt sagen wir mal, waren musikalisch die größere Band. Das muss man wirklich sagen. Und auch die haben es sehr, sehr gut gemacht, haben irgendwann gewusst, dass man aufzuhören hat und haben ein paar wirklich ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Natürlich ist das größte Ding für alle Zeiten, die sie gemacht haben, das Album London Calling, was einfach ein Desert Island Album ist, auf jeden Fall. Aber der Song ist auch sehr gut und da hört man eben, also Punkrock mit ein bisschen mehr. Und was sie dann natürlich noch viel mehr gemacht haben, die haben diese Reggae-Einflüsse gehabt, ja, und haben klassischen Rock mit Punk vermischt, haben Reggae mit Punk vermischt, haben verschiedene Rhythmen da eingebracht und waren eben auch nicht verschlossen vor anderen Instrumenten, haben gesagt, komm, wir probieren jetzt mal Bläsersatz mit reinzubringen, Saxophon mit reinzubringen und so. Deswegen ist das sehr, sehr geil. Der Song von den Ramones ist auch sehr, sehr cool. Deswegen müssen wir den unbedingt anhören oder zumindest reinhören in City of the Dead, The Clash. Hört ihr schon das Saxophon, ne?
I'm
geil gemacht. Ich auch saugeil finde. Das könnte ein ganz normales Gitarren-Solo hier kommen. Jetzt nehmen sie aber hier Saxophon mit rein. Das ist cool. Ja, The City of the Dead von The Clash. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal angesprochen, dass hier Filme natürlich eine große Rolle spielen. Und ich habe hier gerade eine Seite offen von Variety. Die haben die 100 größten Horrorfilme gekürt. Und ich fange mal bei der 15 an, weil das ja irgendwie, weil einer meiner Lieblingshorrorfilme da auf 13 ist. Deswegen konnte ich nicht die Top 10 machen. Also Don't Look Now kenne ich ehrlich gesagt nicht von 1973. Dann aber Nosferatu, eine Symphony of Horror, eine Symphonie des Horrors aus dem Jahr 1922. Wurde ja vorhin schon von Blue Oyster Cult von mir angespielt. Und dann ist die Nummer 13 und das ist sicherlich einer meiner Top 3 Grusel-Horror-Psycho-Thriller-Filme überhaupt, ist natürlich Das Schweigen der Lämmer aus dem Jahr 1991. Ich liebe diesen Film und er ist wirklich so intensiv. Jedes Mal, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, war auch so letzte Woche, sagt mein Sohn, der Große, und sagt, ey Papa, ich habe jetzt gerade gestern Abend, kennst du Das Schweigen der Lämmer? Das habe ich mir mal angeschaut. Das ist ja cool, da konnte ich kaum schlafen. So geil war das, ja, oder so interessant war das. Ja, geil hat er nicht gesagt, ja, aber so aufwühlend war das. Ich glaube, da mag man dann als großer Junge nicht sagen, hier, oh, das war wegen euch gruselig für mich, aber es ist wirklich ein Film, der von vorn bis hinten absolut toll inszeniert ist und der einen auch immer was Neues entdecken lässt. Ich habe mir auch letztes Jahr erst mal wieder angeschaut und der einfach auch toll besetzt ist. Ja, also wirklich alle Figuren da sind cool. Natürlich ist es nicht nur Hannibal Lecter, der cool ist, aber auch alle sind da irgendwie toll eingebunden. Also Jonathan Demme, weiß ich gar nicht, wie man den ausspricht, aber das ist ein Meisterwerk, absolut. Ja, Das Schweigen der Lämmer. Und ich habe mir auch da, und das absichtlich, keine einzige der Fortsetzungen angeschaut, weil ich da denke, das ist nicht irgendwie überbietbar. Das geht nicht. Ja? Also Schweigen der Lämmer für mich absoluter Top-Film. Ja, Nummer 12 hier bei Variety's King Kong aus dem Jahr 1933. Ja, und dann Nummer 11, Alien. 1979 finde ich auch. Also bei Alien ging es mir anders, da habe ich alle vier mir angeschaut und ich finde die ganz toll. Die Alien-Reihe ist toll und das ist ja nicht, also es ist für mich weniger Science-Fiction, sondern auch eher Horror und das, sagen wir mal, das verkörperlichte, personifiziert ist ja falsch, das verkörperlichte Böse irgendwie kommt davor und die Sigourney Weaver ist auch eine echt grandiose Schauspielerin. Also Alien, super, Ridley Scott. Dann, den habe ich bei meinem Onkel angeschaut. Carrie, da war ich noch zu jung, um das zu verarbeiten. Hab da auch Probleme gehabt, dann ein paar Nächte lang. Carrie, auch brutaler Horrorfilm. Ja. Dann nicht gesehen, das glaube ich, wäre mir zu viel. Salo oder die 120 Tage von Sodom aus dem Jahr 1975 und allein das eine Bild, dass ich das sehe, wie da eine gefoltert wird, das sind so Sachen, die, packe ich nicht, habe ich nicht gesehen. Dann Haufen Klassiker, Nummer 8 ist Frankenstein aus dem Jahr 1931, gibt es natürlich auch viele Remakes, auch lustig, diese, wenn es dann so ein bisschen ins Humoristische geht, die Addams Family und so, das ist ja auch cool. 1999, der Film Audition, den ich nicht kenne, ist hier auf Platz 7. Nummer 6 ist natürlich Die Nacht der lebenden Toten aus dem Jahr 1968. Das ist auch ein geiler Film, muss ich sagen. Genauso wie Nummer 5, Rosemary's Baby aus dem Jahr 1968. Ah, total irrer Film. Und dann kommt Nummer 4, Der weiße Hai. Jaws heißt der auf Englisch, 1975. Auch das ist ja Wahnsinn. dass wir Angst vor Haien haben. Ja? Also wie gesagt, die Menschen, die ich kenne, von denen, ich glaube, ich kenne einen, der schon mal einen Hai gesehen hat. Der Andi, glaube ich, der letzte Woche da war, der hat gesagt, der hat schon mal einen gesehen. Aber sonst haben wir niemals Menschen mit Haien Berührungspunkte. Ja? Außer irgendwann wo, irgendwo mal im Urlaub. Aber sonst, nee. Und auch kenne ich ganz sicher keinen, der gebissen wurde von einem Hai. Aber trotzdem geil gemacht, ja. Dann Nummer 3, auch für mich fast so gut wie das Schweigen der Lämmer, ist Psycho aus dem Jahr 1960. Das ist ein wahnsinnig cooler Film, der auch sehr intensiv war. Den habe ich einmal mir angeschaut und da habe ich auch viel nachdenken müssen, auch nach dem Film. Super stark. Und er geht ja in eine Richtung, die man nicht vermuten würde. Man denkt ja, dieses Mädchen, das jetzt das Geld stiehlt und da abhaut, das wird irgendwie so eine Geschichte zwischen ihr und dem Norman Bates. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht um die Mutter, die er da einbalsamiert hat. Also Wahnsinn. Ja, dann Nummer 2, Der Exorzist aus dem Jahr 1973. Boah, das ist auch irre. Und hier tatsächlich habe ich nie gesehen. Das Texas Chainsaw Massacre ist nach Variety der größte Horrorfilm aller Zeiten. Keine Ahnung. Wenn einer mit der Kettensäge da rumläuft, weiß ich nicht. Dass da es nicht unter den Top 15 ist, wundert mich jetzt. Aber es kann ja alles Mögliche sein. Ihr könnt ja auch mal überlegen, was euch so noch ein bisschen an Horrorfilmen einfällt, was euch interessiert hat. Ich habe vorhin schon die Sachen mit dem Vincent Price, Dr. Phibes und so weiter da genannt. Das ist natürlich auch sehr geil. Die Mumie kommt noch vor. Carnival of Souls, Dawn of the Dead, was auch total intensiv war aus dem Jahr 99 hier, weil es gerade sehr das Blair Witch Project, das war auch der Hammer. Naja, okay. So, jetzt machen wir ein bisschen Musik und zwar geht's jetzt, das ist auch interessant. Also wie gesagt, jedes Mal, wenn ich eine Sendung mache, überlege ich ja ein bisschen und recherchiere auch so ein bisschen und suche ein paar Sachen rum, Suchstudel und so weiter. Und habe ich nach Songs über Horror gesucht und dann kam Vampire Weekend, die Band Vampire Weekend, die ich ehrlich gesagt ein bisschen überbewertet finde. Ich dachte, das ist so typischer Indie-Rock. Und dann höre ich mir den Song an und er geht genauso los, wie es mir denkt, nämlich typischer Indie-Rock, nichts Besonderes. Und dann hat der hat verschiedene Ebenen, der Song, und der Song ist an sich einfach, aber es wird so viel draufgepackt, wieder weggenommen, wieder draufgepackt, dass ich den mittlerweile wirklich ganz, ganz toll finde. Das Interessante ist auch, der Song heißt Walcott und das Mastermind dieser Band von Vampire Weekend, der Ezra König, der hat, bevor er die Band gegründet hat, einen Horrorfilm gemacht und der Horrorfilm heißt Walcott. Und über diesen Horrorfilm, den er gemacht hat, hat er einen Song geschrieben und der ist einer der Hits von Vampire Weekend geworden. Die Band gibt es seit 2006, also um die 20 Jahre, nicht ganz 20 Jahre jetzt. Und also der Song, mittlerweile packt er mich voll. Jetzt bitte, also ich bin gespannt, wie es euch geht bei dem Song. Am Anfang denkst du, okay, ja, typisch. Und dann kommt der Cello dazu und kommen nicht nur Streicher, sondern auch Keyboard dazu und das Schlagzeug wird immer ausgefeilter und so. Also hört mal rein, saugeil. Ja, wie gesagt, typisch am Anfang. Wundert man sich auch, dass das Schlagzeug fast zu billig gemacht ist. Ja. Aber es wird ja dann noch mehr. Am Anfang habe ich ein bisschen Probleme hier, technisch glaube ich. Thank you.
insane. Don't you wanna get out of Cape Cod tonight?
Das ist Cello. Wahnsinn.
Walcott, the bottleneck is a shit show. I had as bald as a ghetto. Out of Cape Cod tonight. The lobster's claw is sharp as knife.
Sind sogar noch mehrere Streichinstrumente. Und dieses ist natürlich auch ein Zitat immer mit diesem, weil ich vorhin Psycho erwähnt habe, mit dem Messer, das mit den Geigentönen da vertont wird. Jetzt die Orgel. Jetzt irre, was da drin ist in dem Song. Und euch, um euch all diese verschiedenen Ebenen da anzuhören, hört euch mal den Song komplett an. Ich finde das echt cool, sowas. Ich finde es schön, wenn ein sowas mal überrascht. Ja, ansonsten muss ich sagen, hier Vampire Weekend, vielleicht höre ich jetzt mal ein bisschen mehr da rein. Wurden ziemlich gelobt, aber bin ich nie so richtig hängen geblieben. Insofern ist es ja auch schön, wenn man das durch die Sendung jetzt irgendwie macht oder vielleicht bei euch das auch so ist mal, dass man sagt, oh, das Lied, das fand ich jetzt ganz gut und jetzt höre ich mir mal die Band ein bisschen weiter an. Das geht ja alles. Wie gesagt, immer wieder zu erwähnen, das ist ja das Schöne. Ja? Wenn wir sagen hier, wow, die Band, ich mache das ja auch, wenn ich Podcasts von anderen Leuten anhöre und denke, Mensch, da hörst du mal, und dann haben die irgendwelche Querverweise, dann hörst du mal in die Band rein und plötzlich wird sowas wie eine kleine Lieblingsband oder es wird ein Album, das man eigentlich gar nicht so interessant fand und jetzt hört man da mal ein bisschen genauer hin und dann merkt man, dass das eigentlich auch wirklich richtig gut ist. Also Walcott, inspiriert von einem Horrorfilm, den der Songschreiber selber gefilmt hat und da dann einen Song drüber gemacht hat mit diesen verschiedenen Ebenen. Und wie gesagt, ihr kennt alle diese Messerstiche aus Psycho, wo man die Duschszene hat und auch sowas kommt da so am Rande ein bisschen vor. Natürlich zitiert sich Popmusik immer mal wieder und das ist cool. Ja, und weil wir bei den Zitaten sind, kommt jetzt auch was. Ich spiele euch jetzt von einem Song drei verschiedene Versionen an. Die erste Version, die kennt ihr wahrscheinlich, kennt ihr sowieso. Und zwar ist es der Song Psycho Killer von Talking Heads, den ich, glaube ich, im Killer Special auch schon angespielt habe. Ich mag die Talking Heads schon gerne. Die Tina Weymouth ist eine begnadete Bassistin und der David Byrne auch so ein bisschen irrer Typ, der da Frontmann ist von dieser Band und der wohl auch so ein bisschen schwieriger Charakter ist und mit der Band hat es nicht ganz so geklappt, aber diese Mischung aus dieser coolen Bassistin, Chris Franz ist ihr Mann, glaube ich, der Gitarrist auch noch, das war so Post-Punk in der ersten Form so ein bisschen, aber der dann trotzdem ein bisschen zugänglicher war als jetzt Joy Division oder sowas. Ja? Der Song Psycho Killer ist ein Klassiker und ist ganz toll und fängt eben mit diesem wunderbaren Bass auch an, deswegen hören wir mal ganz kurz in Psycho Killer rein. Talking Heads. also super Song, ja, super toll gemacht, super toll instrumentiert, bringt auch diese Stimmung rein mit dieser hohen Stimme dann, was auch cool ist, der David Byrne ist wohl ein ganz großer Fan von Soul-Songs auch und dieses Fa-Fa-Fa-Fa-Fa, das davor kommt, es bezieht sich auf einen Song von Otis Redding, nämlich Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa heißt der Song, Sad Song, wo der auch so singt, wo er die gleichen, sagen wir mal, die gleichen Laute von sich gibt, aber da ist es einfach ein ruhiger Song, dass jemand traurig ist, dass er seine Frau verloren hat und so, und hier bei Talking Heads ist es ein Psychokiller, ja, irre. Und dieser Irrsinn kommt eben da sehr gut rüber. Jetzt habe ich eine Coverversion von Psycho Killer gefunden, die ich wahnsinnig stark finde. Und zwar macht der Typ, der den Song aufgenommen hat, was anders. Also der Song ist im Prinzip sehr ähnlich, die Stimme ist viel tiefer. Aber ich finde, der Irrsinn wird durch diese Tiefe der Stimme und das Weglassen von einem Detail, das jeder kennt, noch irgendwie interessanter. Deswegen Psycho Killer von Get Well Soon.
I can't seem to face up to the fact. I'm tense and nervous and I can't relax, I can't sleep, cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Killer, qu'est-ce que c'est? You started coming.
Merkt ihr das? Er geht eben nicht mit der Stimme da hoch, ja, oh, 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 ne? Wo das dann so ganz hoch in die Sphären geht, wo man denkt, das ist dieses Psychotische, aber im Gegenteil finde ich das noch viel gruseliger, wenn er es eben nicht macht und jeder wartet ja drauf und er macht dann bloß so, oh, das ist geil. Und der Typ heißt Konstantin Gropper, Get Well Soon heißt sowas wie gute Besserung. Der ist 1982 in Biberach an der Ries geboren und ist Multiinstrument und macht hier dieses Sachen. Geil.
Run, 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 run away. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est?
Also das finde ich schon, also sehr, sehr gute Coverversion. Klingt ein bisschen wie Nick Cave, finde ich auch. Und bei Nick Cave passt es ja auch sehr gut, der ganz viele so Mord, Tod, Killer-Fantasien in seinen Songs da aufkommen lässt. Ich spiele heute nicht Nick Cave, wobei ich auf der Liste auch The Curse of Millhaven habe. Und auch das habe ich ja schon erwähnt. Er hat ja das ganze Album Murder Ballads gemacht. Nick Cave, das ist toll. Und jetzt, damit wir mal ein bisschen von der Tragik wegkommen dieser ganzen Geschichte, habe ich noch einen kleinen Einspieler von einer Parodie auf Psycho Killer. Und das Ding heißt natürlich Psycho Chicken. Saugeil.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. This Colonel Sanders job is getting me down. A crazy chicken chasing me all over town. Psycho chicken.
Die Band heißt The Fools. Da ist mir sofort eingefallen. Das ist, also ist nicht auf den Streaming-Diensten zu bekommen. Kriegt man auf YouTube nur, kann man sich das anhören, kann man es auch anschauen. Sehr lustig, so eine Punk-Band, der Fools, gibt's auch noch. Mir sind sofort die Doofen eingefallen aus Deutschland. Sieht aus wie eine Punk-Band, laufen dann hier auf einer Hühnerfarm rum und haben immer so Gummihühnchen dabei. Gibt's auch noch, der Fools. Aber es ist ja auch schön, wenn man mal aus solchen, wie gesagt, aus solchen tragischen Songs so ein bisschen die Schwere rausnimmt, und deswegen finde ich das schon sehr geil. Psycho Chicken von The Fools. Ja, noch vielleicht zu erwähnen bei diesem Get Well Soon, man weiß das von den Psychokillern, das sind eigentlich, glaube ich, über 90% der Fälle sind es weiße Männer, die ganz durchschnittliche Biografien haben. Ja, also das ist ja auch interessant und kommt auch immer wieder in diesen Filmen auch so vor. Ja. Einer der Filme, die ich da auch in der Liste gar nicht gefunden habe, die ich aber auch ganz toll finde über einen Psychokiller, ist der Film Copy Kill, auch mit Sigourney Weaver, wo eben einer so einen Serienkiller kopiert, nachmacht, und das ist, lebt auch von wahnsinnig viel Spannung, und die Frau, die Sigourney Weaver spielt, eine Frau, die es nicht mehr schafft, aus ihrer Wohnung rauszugehen, weil sie eben Ängste hat, und der Killer, der will das auch ausnutzen und so. Also wirklich auch ein richtig cooler, intensiver Film. So, jetzt machen wir mal zur Rätselfrage, die ja auch irgendwann bald auftauchen wird. Mach mal einen kleinen Exkurs oder einen Zusatz. Das heißt, ein Fleißbienchen kann sich erschreiben, wer mal E-Mail schreibt, wer mal schnell sagt, in welcher Schlüsselszene eines heute erwähnten Grusel-Horror-Klassikers kommt dieser Song vor und es wird dazu getanzt. Ich werde sonst nichts dazu sagen. Ich sage nur, wie der Song heißt. Goodbye Horses von Q Lazarus. Nur ganz kurz angespielt, wenn mir das jemand schreibt, dann bin ich natürlich wahnsinnig stolz, weil ich das richtig cool finde, wenn ihr sowas dann auch findet. Ja, cool. Ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen was anderes. Wir sind jetzt mit den Filmen durch. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen über Halloween reden, aber mir ist auch eingefallen, ein Song von einer Band, den ich auch gern mag, und die Band mochte ich auch ziemlich gern, vielleicht zwei Alben lang, viel mehr haben sie auch nicht gemacht, kommen jetzt wieder zurück, was ich sehr schwach finde, weil das eigentlich nichts bringt in dem Fall, aber es war auch eine Zeit lang eine große Hoffnung, und zwar waren das The Libertines. Und weil man da jetzt auch wieder drauf kommt, dass The Libertines haben irgendwie auch was mit The Clash zu tun, weil der Gitarrist von The Clash, der hat sich dann als Produzent verdingt und hat eben die Libertines produziert und ich glaube sogar ein bisschen gemanagt, und das hört man auch so dieser Musik ein bisschen an, und die haben einen richtig coolen Song gemacht über Horror, über Grusel, und zwar heißt der Song Horror Show The Libertines. Some monster. der Name der Band passt eigentlich saugut. Ja. Libertines sind Freigeister, Freidenker und das hört man dieser Musik so an, die also so wirklich so hingerotzt hier, so wenig konzipiert klingt. Das war natürlich eine Zeit lang saugeil. Ja, Anfang der 2000er, 1997 gegründet und die ersten richtigen Hits waren aber dann eben 2002 das erste Album Up the Brackets. Das ist natürlich mega geil.
There's points in this shoe, lay me down, twist, lay me down, pin me up or put me down. Oh, now let it all go. It's a horror show, come on down, hunt your horses brown.
Mick Jones heißt der Gitarrist von The Clash, der sich der Band angenommen hat. Und wir wissen natürlich auch, dass Pete Doherty hier, also den kannst du jetzt nicht mehr anschauen, ja. Der also schaut ja aus wie eine Karikatur seiner selbst jetzt, ja. Aber hier mit der Kate Moss hier diese On-and-Off-Beziehung hatte. Geil. The Libertines Horror Show. Ja, richtig cool. Und jetzt wieder neu was gemacht. 2024, ganz ehrlich, habe ich es mir nicht mal mehr angehört. Eigentlich sind es zwei Alben für mich. Up the Bracket und The Libertines 2002 und 2004. Da waren die mal zeitlang wirklich die ganz Großen. Dann hat der Peter, und natürlich haben sie die zerstritten. Es gibt Cover oder Bilder, wo man sieht, wie die gerade die Einstiche an den Unterarmen haben, die zwei Jungs hier, der Carl Barat und der Pete Doherty, und das war natürlich, also das will ich gar nicht sagen, dass das jemals cool war, ja, aber es war halt so eine Einstellungssache, das zeigt man jetzt und wie einem die ganze Gesellschaft wurscht ist und so weiter. Das geht eine Zeit lang, aber eben nur eine kurze Zeit lang, und jetzt, ja, wie gesagt, schaut es eher wie eine Karikatur aus, ist auch schade, aber da vor 20 Jahren war das richtig, richtig geile Mucke, ist auch immer noch, kann man ja mal wieder reinhören, richtig cool. The Libertines. Ja, das soll es jetzt mal zu diesen normalen Horror-Grusel-Geschichten sein, aber ich habe es ja auch erwähnt, ich nehme heute an Halloween diese Folge auf. Natürlich ist das auch so eine Geschichte, dieses Trick-or-Treat-Ding. Wir wissen, dass das eine Tradition aus Irland ist, eigentlich ein katholischer Brauch auch ist, ja, und dass hier dieses Wesen da in der Zwischenwelt irgendwie umherirrt mit einem Stück glühender Kohle, und deswegen hat man irgendwann, ist man dazu übergegangen, Kürbisse auszuhöhlen und da ein bisschen ein Licht reinzumachen, und es wird zelebriert, natürlich vor allem weniger in Irland, aber mehr noch in den Vereinigten Staaten. Wir wissen auch, dass es irgendwie von allen coolen Serien irgendwann einmal ein Halloween-Special gibt. Natürlich sind die Halloween-Specials der Simpsons legendär, auch die Halloween-Specials in irgendwelchen anderen Serien bei. Das ging los bei Roseanne, glaube ich, bei King of Queens gibt es das, es gibt es, glaube ich, auch bei Two and a Half Men, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es gibt in ganz vielen Serien gibt es irgendwelche Halloween-Specials, ja, weil das nun mal ein großer Teil der jetzt amerikanischen Tradition auch ist am 31. Oktober. Ich weiß auch, dass in Deutschland es ganz viele Leute gibt, die sagen, das ist, kann doch nicht sein, es ist doch hier unser Reformationstag, und warum feiern wir hier dieses okkulte Ding, wenn wir doch feiern sollten, dass die evangelische Kirche gegründet wurde. Ja, will ich mich nicht einmischen. Ich finde es halt an sich ganz lustig, dass die Kids ein bisschen rausgehen, dass die Spaß haben, dass die ein bisschen Süßigkeiten sammeln. Auch ganz lustig ist, wenn irgendwelche älteren Leute, wenn man bei denen klingelt oder wenn die Kinder bei denen klingeln und die zufällig nichts zu Hause haben, dann drücken die denen irgendwie einen Fünfer in die Hand oder so. Ist ja auch ganz nett. Also für die Kids ist es eine schöne Sache. Die verkleiden sich, die machen Vampire und Horror-Clowns und so weiter. Wobei ich das auch sagen muss, das war mal eine Zeit lang als Lehrer gar nicht so einfach, weiß ich noch, als die, sagen wir mal, also ich bin ja am Gymnasium, und kommen die in der 5. Klasse zu uns, und da redest du natürlich auch so ein bisschen über Halloween und was macht ihr da und so weiter, und da waren diese Horror-Clowns gerade ein großes Thema in den Medien und da gab es wirklich viele Kinder, die auf der einen Seite raus wollten und sammeln wollten und sich treffen wollten, auf der anderen Seite aber auch panische Angst vor diesen Horrorclowns hatten, die irgendwie gefühlt hinter jedem Busch da gelauert haben, was natürlich gar nicht der Fall war. Aber auch sowas, ja, also der Horrorclown an sich, das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass man praktisch der Clown, der einem Spaß machen soll, der einen zum Lachen bringen soll, dass man diese Tradition umkehrt und da was ganz Böses draus macht. Ja, natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, in der Geschichte S von Stephen King, die mehrmals verfilmt wurde, besonders berühmt in Szene gesetzt. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, und jetzt spiele ich bloß noch mal ein paar so kleine Halloween-Klassiker an. Thriller wurde schon genannt, aber einer der größten Klassiker ist eine Deswegen, da kommen aber Drums vor hier. Alter Schwede, Somebody's Watching Me von Rockwell. Auch das hier, wenn ihr heute eine Halloween-Liste braucht, klickt einfach meine an. Wieder ein bisschen unnützes Wissen, aber saugeil. Die krankhafte Angst vor Halloween wird Samhainophobie genannt. Was ich auch gern mag, ist dieses Kürbis aushöhlen. Das ist schon cool. Hast zwar lauter Schlonze in den Händen und musst irgendwie, naja, das mit der Kürbissuppe haut dann selten hin, aber ist schon lustig. Natürlich toll hier, dass der Rockwell hier den Michael Jackson für den Refrain gewinnen konnte. Natürlich ist Quincy Jones der Produzent, sehr klar. Auch diese Orgel ist geil, ja, dieses, das ja auch ein bisschen was Lustiges dabei hat, das ist schon cool. Somebody's Watching Me, auch nicht schön, wenn man, oh, das kennt man doch, oder? Wenn man nachts unterwegs ist und sich trotzdem immer mal wieder umdreht, das ist nicht schön. Hat er hier gut vertont. Ja, wunderbar. Somebody's Watching Me. Rockwell im Hintergrund, Michael Jackson. Da habe ich noch ein schönes Instrumental, die werden jetzt einfach nur ein bisschen kurz angespielt, nur so, um sich einzustimmen auf die Halloween-Zeit oder einfach selber, um sich mal ein bisschen zu gruseln. Klingt sehr cool, finde ich. Der Song heißt Serving Spooks von den Ghastly Ones. Wieder so ein bisschen in der Tradition auch von The Cramps, finde ich, ne? Das ist schon geil. Surfing Spooks, The Ghastly Ones. Natürlich ist der, was bei uns, glaube ich, gar nicht so Anklang findet, ist der Monster Mash irgendwie, aber das ist wohl nach wie vor der größte Halloween-Hit in den Vereinigten Staaten. Und ja, hier dieses süßes oder saures Ding, Trick or Treat. Mein Sohn hat gestern hier einen Bollerwagen umfunktioniert zum Gruselteil, hat sich ganz viel Mühe gegeben mit seinem Kumpel, um den da hier zu dekorieren und dann rumzugehen. Mal schauen, ob das Ding voll wird, wird man sehen. Was ich immer ein bisschen komisch finde, ist, dass bei den Süßigkeiten muss man schauen, dass das Zeug nicht abgelaufen ist oder so. Gab natürlich auch Riesenskandale in den Vereinigten Staaten, weil man gesagt hat, die Kinder sollen nur noch original verpackte Süßigkeiten mitnehmen, weil es da wohl auch böse Leute gab, die die Sachen irgendwie vergiftet haben oder eben ihnen längst abgelaufene alte Sachen angedreht haben. Das ist natürlich nicht schön. Aber bevor jetzt der letzte Song kommt, machen wir noch einen vorletzten, nämlich den Spooky Scary Skeletons Undead Tombstone Remix. Saugeil. Da wird auf den Knochen gespielt. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky scary skeleton shouts startling shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Naja, Spooky Scary Skeletons, ja, ja, schön. Das war jetzt der vorletzte Song, aber bevor der letzte Song kommt, kommt noch nicht die Rätselfrage. Ich habe mir noch was Neues überlegt. Ich werde jetzt immer mal so ein bisschen Top 10 bringen. Und ich habe jetzt eine neue kleine Melodie dazu, hier. Ein bisschen gemischt selber. Pittys Top 10. Ich habe gemacht die 10 Songs, bei denen ich mich grusle, weil ich sie so grauenvoll schlecht finde, dass ich die Krise krieg. Nummer 10, You're Beautiful von James Blunt. Nummer 9, Barbie Girl von Aqua. Nummer 8, I Just Called to Say I Love You von Stevie Wonder. Das muss man mir verzeihen, ich liebe ja den Stevie Wonder so sehr, aber das war ein ganz schlimmer Song. Genauso die Nummer 7, Hip to Be Square von Huey Lewis. Wenn ich das höre, kriege ich die Krise. Gefolgt von Nummer 6, Beds Are Burning von Midnight Oil. Wild where the river grows. Ich finde, das ist eine der schlimmsten Stimmen im Pop-Rock. Nummer 5, Photograph von Nickelback. Boah, Wahnsinn, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Nummer 4, Always on My Mind von den Pet Shop Boys. Das ist für mich blanker Horror. Die Nummer 3 ist Bon Jovi mit Always. Ja, also die bewirkt genau das Gegenteil, diese Ballade bei mir. Nummer 2 ist Without You von Mariah Carey. Und der größte Horrorsong, den ich mir vorstellen kann, ist wahrscheinlich keine Überraschung, ist der Song Perfect von Ed Sheeran. So Leute, das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Ich möchte mich erstmal bedanken bei den Leuten, die die Rätselfrage beantwortet haben. Ich nehme heute ein bisschen eher auf, deswegen kann es sein, dass die noch nicht alle beantwortet haben. Bis jetzt ist nur eine Rätselfragenantwort von dem Mich bei mir eingegangen. Deswegen, also kann es sein, dass da noch was kommt. Hoffe ich jedenfalls. Na, zwei natürlich, der Mich und der Sven und der Manuel. Jetzt gerade, wenn man da reinschaut, dann ist es wunderbar. Der Sven freut mich sehr, hat mir eine ganz liebe Mail geschrieben, ganz nett. Der hat bewusst das Wort geil für die letzte Sendung vermieden, aber er hat mich, also nicht mich, sondern vor allem den Andi Durchholz für die letzte Sendung gelobt, weil er das wirklich super gemacht hat. Der Andi, wir haben Rap and Roll miteinander in Verbindung gebracht, war richtig cool. Und der Sven schreibt, dass er eben Limp Bizkit schon mal in Dresden live erleben durfte, und Limp Bizkit, um die ging's, bedeutet so viel wie lappriger Keks und sollte so einprägsam sein wie Led Zeppelin. Ja, da gibt's noch andere Theorien dazu. Okay, das war das Erste. Behind Blue Eyes kommt im Original von The Who. Klar, das war der Song, den sie gecovert haben, und das war der Titelsong vom Film Gothica. Und jetzt das Dritte, im Song Turn It Up Bitch werden Miami Vice, Knight Rider, Magnum, P.I., Hulk Hogan und viele andere aufs Korn genommen. Das Video scheint aber vollständig von KI erzeugt zu sein. Das ist sehr cool, das sind nämlich die Limp Bizkit-Typen und sind alle als 80er-Jahre-Stars irgendwie verkleidet. Jetzt bin ich, leider habe ich die Antwort von Matthias 1 noch nicht, die wird aber hundertprozentig heute noch kommen, weil wir haben ja gewettet, der Andi und ich, dass der Matthias 1 die Fragen zum Limp Bizkit-Teil in, sagen wir, die ersten beiden Fragen innerhalb von weniger als 10 Sekunden lösen konnte. Also ich werde dieses Rätsel auch auflösen beim nächsten Mal, und ich gehe davon aus, dass der Matthias 1 das natürlich in kürzester Zeit geschafft hat. Wunderbar. So, jetzt kommt die Rätselfrage. Also noch einmal, Sven, mich und Manuel, bis jetzt Matthias 1, hundertprozentig kommt es auch noch. So, jetzt die Rätselfrage zu Alice Cooper. Alice Cooper hat immer mal Schlangen auf Tour mit dabei. Wie hieß seine erste Schlange auf Tour und was ist mit der passiert? Saulustige Geschichte. Das ist das Erste. Der zweite Teil, von wem ist sein Make-up inspiriert? Von welcher Schauspielerin ist sein Make-up inspiriert? Und der dritte Teil, der Frank Zappa hat den Alice Cooper unter Vertrag genommen. Warum? Da gibt es auch eine lustige Geschichte. Und wenn man weiß, dass der Frank Zappa, was der für Musik gemacht hat, ist die Geschichte noch lustiger. Das ist heute nicht leicht, aber beschäftigt euch mal ein bisschen mit Alice Cooper, weil der wirklich saucool ist. So, jetzt haben wir uns hoffentlich genug gegruselt heute, vor allem bei meinen Top 10. Ja. Hoffentlich werden die nicht böse kommentiert oder so. Jetzt schauen wir mal. Jetzt natürlich wie immer ganz schwer, was ist ein deutscher Song, der cool ist und ein Gruselsong ist. Auch den habe ich schon mal angespielt, ich glaube in meinem Soundtrack meines Lebens. Aber es ist ein geiler, saugruseliger Song, und das ist natürlich das Schlaflied von den Ärzten. Wenn es losgeht, da ist es.
Schlaf, mein Kindchen, schlafe ein. Die Nacht, sie schaut zum Fenster rein. Der runde Mond, er hat dich gerne, und es leuchten dir die Sterne. Schlaf, mein kleines, träume süß. Bald bist du im Paradies, denn gleich öffnet sich die Tür und ein Monster kommt zu dir mit seinen 11 Augen.
Die 11 Augen, saugeil.
An und schleicht sich an dein Bettchen ran. Du liegst still da, bewegst dich nicht. Das Monster zerkratzt dir dein Gesicht. Seine Finger sind lang.
Es wird immer böser. Es ist richtig cool, das Schlaflied von den Ärzten.
Nicht, es hat keinen Sinn. Und es kichert wie verrückt, als es deinen Hals zudrückt. Du schreist, doch du
du schreist und so weiter. Wunderbar, das Schlaflied von den Ärzten, ist es nicht auch schön gruselig, schön schaurig? Das ist doch toll. Ja, und das war tatsächlich der beste Song, den ich irgendwie, der mir aus Deutschland eingefallen ist. Ich habe da ein bisschen rumgeschaut, dann ist natürlich hier Böse Onkels aufgetaucht und so weiter. Nicht so mein Fall, deswegen bleiben wir mal bei den Ärzten. Und da haben wir ja dann auch einen ganz guten Gruselsong gefunden. Ja, Leute, ich hoffe, das war heute schaurig genug und gruselig für euch und horrormäßig genug für euch. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen wieder zurück erinnert an Filme, die ihr cool findet, fandet. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mir auch ein bisschen Feedback gebt zu dieser Sendung. Leute, das war die Folge Horror Special. Nächste Woche habe ich Gäste und das ist ganz schön, und zwar ein Ehepaar. Und es ist in der, sagen wir mal, in der Nähe des 9. November die nächste Folge, und wir machen ein so ein Wiedervereinigungs-Special. Also wir werden ein bisschen Musik aus den neuen Bundesliga-Ländern, nicht aus der neuen Bundesliga, aus den neuen Bundesländern spielen, und die zwei kommen aus den neuen Bundesländern, und wir ziehen mal so ein bisschen ein Fazit, was ist jetzt aus diesen über 30 Jahren Wiedervereinigung übrig geblieben und was ist vielleicht Positives und Negatives dran. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte hört weiter geile Musik und gruselt euch weiter zu so schlimmen Sachen wie Perfect. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.